Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Normalerweise weiß ich ziemlich gut, was ich jetzt sagen werde am Anfang der Sendung. Normalerweise bin ich nämlich gut vorbereitet. Diesmal nicht, denn die Sendung heute heißt Aufbruch ins Ungewisse. Und so wollen wir die Sendung auch ungewiss anfangen. Wolfgang Schiller ist bei mir im Studio.
Hallo Paulus. 100
Redakteur. Wie kamst du dieser Sendung?
Ja, vor allem durch die Geschichte, die wir als erstes erzählen werden. Also die Kollegin, die irgendwann mal so verzweifelt war, dass sie eine Annonce aufgehängt hat und gesagt hat, Leute, ich kann, wer braucht mich? Also sozusagen sich nicht auf irgendeinen Job beworben hat, sondern einfach so Bewerbung an alle und da die interessantesten Dinge erlebt hat. Wird sie uns gleich erzählen.
Das wird sie uns gleich erzählen. Wir haben außerdem noch einen weiteren Aufbruch ins Ungewisse, von dem wir auch nicht wissen, wie er enden wird. Und zwar ein Sternekoch, der nach Kanada geht, wo es bisher überhaupt keine Sterneköche gibt.
Genau.
Eine sehr mutige Entscheidung.
Stefan Hartmann heißt der. Hanna Ender hat ihn in Berlin getroffen. Sie ist ein großer Fan von ihm, was man gleich hören wird. Und bedauert den Verlust natürlich außerordentlich, der Berlin jetzt ereilt.
Tja, und dann haben wir noch einen Aufbruch ins Ungewisse, dessen Ausgang wir eigentlich genau kennen. Und zwar endet er mit dem Tod. Amelia Earhart.
Flugzeugpionierin in den 30er Jahren, ein Riesenstar in den USA, eine selbstbewusste Frau.
Rekorde um Rekorde geflogen, muss man sagen.
Genau, die einfach den letzten großen Rekord auch aufstellen wollte. Einmal um die Welt, am Äquator entlang, die längste denkbare Flugstrecke auf dieser Welt. Ein Riesenabenteuer und wie wir heute wissen, es ging halt schief.
Tja, so ist das mit Aufbrüchen ins Ungewisse. Man weiß eben nicht, was kommt. Was ich weiß, ist, dass ich Paulus Müller heiße. Schönen Abend.
Die Radio Wissen 100.
Gar keine Frage. Vom Schreiben zu leben ist kaum möglich. Selbst große Tageszeitungen zahlen für Artikel so wenig, dass gerade junge, freie Journalisten es wirklich schwer haben. Viele kommen dann irgendwann an den Punkt, wo ihnen klar wird, ich brauche noch einen anderen Job, einen richtigen sozusagen. Bei Rebecca Endler war das auch so. Sie hatte vorher in Freiburg an einem wissenschaftlichen Institut gearbeitet, ist dann zurück nach Köln gekommen, aber da fehlte einfach irgendwie das Netzwerk. Sie hat nicht beim Campusradio gearbeitet vorher, das Connections bringt, es gab keine Praktika bei Zeitungen oder Radios in Köln. Und ihre Idee war dann, ich mache einen Aushang, suche einen Job. Und dieser Aushang war ein besonderer. Und es mit dem Aushang hat auch geklappt. Es gab einige skurrile Anfragen und Jobangebote und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Rebecca.
Hallo.
Hattest du diesen Plan komplett aufgegeben, irgendwie was mit freiem Journalismus zu machen?
Nee, den hatte ich nicht aufgegeben. Aber das Gute und gleichzeitig die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass wenn man als freier Journalist keine Arbeit hat, das einerseits auch sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt, man auf der anderen Seite aber auch einfach kein Geld verdient. Und irgendwann morgens war es Geld einfach so knapp, dass ich in Panik geraten bin und mir gedacht habe, ich muss was machen. Ja, und dann habe ich diesen Aushang gemacht und in Cafés aufgehängt.
Also ein besonderer Aushang. Kannst du uns mal beschreiben, wie der aussah?
Ja, ich habe mich hingesetzt und da ich auch male, habe ich eine Art Comic gemalt, der mich selbst so beim Rumeiern gezeigt hat. Und dann habe ich einfach alles aufgelistet, was mir in den Sinn gekommen ist, wovon ich dachte, dass ich das besonders gut kann. Also Sprachen, die ich spreche, Bereiche, in denen ich mich auskenne, so in etwa.
Normalerweise würde man ja denken, hey, ich brauche einen Job, ich klick mich mal durch die Jobangebote, die es irgendwie in den Online-Portalen gibt, oder ich gehe zum Arbeitsamt. Wieso bist du da nicht hingegangen?
Das weiß ich heute auch nicht mehr. Also ich bin tatsächlich einfach gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich überhaupt zum Arbeitsamt gehen könnte. Ich habe noch nie was mit dem Arbeitsamt zu tun gehabt und das war jetzt auch keine falsche Scham oder so. Ich wusste es einfach nicht. Und stattdessen habe ich mir gedacht, ich mache ein Experiment, hänge das Ding auf, habe nicht wirklich damit gerechnet, dass was Brauchbares dabei rumkommt, aber ich dachte mir, zumindest, wenn sich jemand was meldet, dann wird es wahrscheinlich interessant sein und dann kann ich ja mal von da aus gucken, wie es weitergeht.
Kam denn dann was bei rum?
Ja, das war echt witzig. Das hat nicht lang gedauert und schon haben sich Leute gemeldet und auf jeden Fall auch ganz skurrile Geschichten. Also wie ich schon sagte, das Ding hing neben dem Bistro, in dem ich als Küchenhilfe gearbeitet habe. Und unter anderem war da auch ein Gast, der mich erkannt hat und mich dann direkt angesprochen hat und mir einen Job bei seiner Escort-Agentur angeboten hat. Also ich würde genau das mitbringen, was man in dieser Branche sucht.
Escort-Agentur, was macht denn man da so und was bringst du da mit?
Ja, was man da so macht, hat er mir nachher erklärt. Was ich mitbringe, ist ein abgeschlossenes Studium in Politik und Soziologie, was in der Branche anscheinend durchaus von Vorteil ist, weil man möchte ja auch in schicken Restaurants und so mit der Dame, mit der man begleitet wird, auch gerne über tagespolitische Themen diskutieren. Und,
aber wenn wir ehrlich sind, bei dem Business geht es ja nicht wirklich nur ums Diskutieren, da geht es ja ganz knallhart um Sex.
Ja, das war auch gleichzeitig mein Problem an der Geschichte und deswegen habe ich eigentlich sofort dankend abgelehnt und ich hätte fast geweint, weil ich dachte, das kann nicht sein. Du hast studiert, du hast in einem Institut gearbeitet, du hast irgendwie warst auf dem Weg zur Promotion und jetzt ist der Job, der dir angeboten wird, Escort Girl. Das kam mir total fürchterlich vor. In dem Augenblick dachte ich, das kann nicht sein. Aber der Typ hat sich auch nicht abwimmeln lassen, sondern er hat mir sich die Zeit genommen, mir das genauer zu erklären und gesagt, ja, Escort Girls hat so ein Stigma, aber im Grunde genommen wird das alles, also das ist ein knallhartes Geschäft, wo vertraglich festgelegt wird am Anfang, bevor man mit dem Klienten, Kunden weggeht, was so im Rahmen ist und was nicht.
Also du kannst entscheiden, gibt Sex, gibt kein Sex, diesen Sex gibt es und diesen nicht, oder was?
Ja, ich bin jetzt auch keine Expertin, aber so hat sich das angehört, ja. Als würde man das entscheiden können, als wäre das alles nur optional. Und ich hätte dann da auch ganz gut verdienen können.
Hast du es dir denn dann nochmal überlegt?
Nicht richtig ernsthaft. Also ich bin tatsächlich nach Hause gegangen. Ich habe dann seine Visitenkarte bekommen und bin nach Hause gegangen und dachte so, also du bist freie Journalistin, mach doch irgendwas draus. Ich hatte mir sogar überlegt, dass ein guter Titel Under the Cover wäre und dann so einen Tag das Ganze mal ausprobieren und dann drüber schreiben.
Und dann würdest du auch Abnehmer für finden, oder?
Ja, ich habe gedacht, so die weiß oder sowas, Hammer, ne? Ja. Das passt doch. Und dann habe ich immer mal geguckt und festgestellt, erstens, es gibt schon haufenweise Escort Girls, die das lange machen und die schon drüber geschrieben haben. Und außerdem zahlt die weiß auch so schlecht, dass ich dachte, nee, für den Preis, in Anführungszeichen, prostituiere ich mich erst recht nicht. Also dafür war ich mir dann zu schade.
Du hast ja schon gerade gesagt, du hast Politik und Soziologie studiert. Was hast du denn gedacht, was du damit machen kannst?
Ich habe eigentlich studiert, weil ich ewig lang rumgejobbt habe und dachte, irgendwann muss man auch ein bisschen Butter bei die Fische und ich wollte Bücher schreiben.
Ja, aber das kannst du ja auch ohne Studium machen, kannst du ja einfach loslegen, oder?
Ja, hätte ich machen können. Allerdings, ich komme aus einer Familie, wo man das nicht einfach so macht. Da klingt, also wenn ich sage, ich möchte Bücher schreiben, klingt das erstmal total bescheuert. Ich bin aus einem Polizistenhaushalt. Mein Vater ist Polizist, meine Mutter ist Hausfrau. Da ist ein Beruf und das macht man dann, bis man irgendwann in Rente geht. Das ist quasi eine lebenslange Gerade bis zum Tod. Mein Bruder hat das auch so ähnlich vorgelebt, der ist Pilot. Da weiß einfach jeder, was gemeint ist, ne? Er fliegt von A nach B.
Immer dasselbe.
Genau, stellt
Sicherheit.
Keiner Fragen. Man hat Sicherheit, man hat einfach dieses, was mache ich jetzt?
Also das heißt, du brauchst ein Argument für ein anderes Leben sozusagen. Mit diesem Studium hattest du das dann.
Habe ich gedacht. Ja. Und außerdem habe ich mir auch so ein bisschen so eine Schonfrist damit erarbeitet, weil ich dachte, okay, solange ich studiere ich halt, ne? Dann fragt mich auch niemand so genau. Das war eigentlich mehr eine Galgenfrist. Und ich wollte auch wissen, wie die Menschen ticken und dachte, ach, Politik, Soziologie, Sozialpsychologie, super, du gehst auf jeden Fall nicht dümmer aus deinem Studium, als du reingegangen bist.
Und kannst das vielleicht dann nachher in Büchern, die du möglicherweise schreibst, verwursten.
Nee, genau.
Jetzt aber nochmal zurück zu dem Aushang, den du gemacht hast. Das war ja nicht der Einzige, der sich gemeldet hat, oder?
Nee.
Vom Escort-Service.
Zum Glück war das nicht der Einzige. Es gab noch andere Menschen. Also ich habe beispielsweise für einen Professor in mittelalterliche Geschichte Texte übersetzt über die Merowinger. Also nicht übersetzt, Quatsch, Korrektur gelesen. Er hat Aufsätze, seine Publikationen auf Französisch gemacht. Und das habe ich dann Korrektur gelesen für ihn und solche Geschichten. Aber es war alles auch das hatte keine Regelmäßigkeit. Also es war mal hier, mal da. Ich wäre fast als die Maus in der Sendung mit der Maus bei Live-Auftritten
in so
gelandet.
In so einem Pelzkostüm.
Richtig, wo ich auch dachte, ey, das hätte ich doch sofort gemacht, weil kein Mensch erkennt dich. Du tanzt irgendwie eine Stunde vor Kindern und so. Leider wurde das Ganze kurzfristig gecancelt. Aber sagen wir so, hätte ich einfach nur kurzfristig Geld gebraucht, dann ist so ein Aushang eine super Idee.
Genau, aber darum ging es dir ja nicht, ne? Du saßt da und hast gedacht, ich brauche jetzt noch was zu meinem Leben beitragen kann, eine Festanstellung. Gab es denn da auch irgendwie sowas Längerfristiges, was dabei rauskam?
Ja, ich habe 10 Monate für einen Psychiater gearbeitet. Der hatte sich nicht selbst gemeldet, sondern ein Freund von ihm hatte meinen Aushang gesehen und hat sich bei mir gemeldet. Das klang schon alles ein bisschen, komisch. So, sein Bekannter bräuchte dringend Hilfe, und weil er hat so ein Chaos und hat ein bisschen einen Überblick darüber verloren. Und
was denn für ein Chaos?
Ja, das wusste ich auch nicht. Und als ich da auch angetanzt bin, dann war das so, ja, er könnte mich jetzt nicht reinlassen. Also ich wurde dann empfangen in so einem Raum, den er untervermietet hat. In dem das auch dann halbwegs ordentlich war. Und das wurde aber auch nicht von ihm bewohnt. Und da wurde ich dann so quasi Stück für Stück in dieses Geheimnis, was ihn dann so umgeben hat, eingeweiht.
Das klingt wirklich geheimnisvoll, und es klingt auch irgendwie verrückt ein bisschen. Was war denn das für ein Typ, dieser Psychiater? Einer, der einen Psychiater gebraucht hätte?
Boah, das vermag ich jetzt nicht zu sagen an der Stelle. Also ich kann so viel sagen, das war ein wirklich sehr netter, hochkultivierter, älterer Herr, dem das auch alles sehr unangenehm war. Also er hat sich mehrfach dafür entschuldigt, wie es dann bei ihm aussehe. Und beispielsweise hatte er auch sowas sehr gastfreundliches. Er wollte mir immer Kaffee anbieten, aber das Problem war, die Kaffeemaschine war entweder nicht zu finden oder sie war verschüttet oder es war keine Tasse sauber.
Also das heißt, da war richtig, richtig Chaos.
Da war richtig, richtig Chaos, ja.
Du hast ja gesagt, am Anfang hatte der keine Lust darauf, dass du ihm hilfst, und sein Kumpel wollte das. Mhm. Hat er sich das denn dann irgendwann anders überlegt, oder war das dann einfach so, dass du dann da warst?
Wir haben uns quasi mehr oder weniger miteinander arrangiert, weil er war ja alles andere als blöd, und ihm war schon klar, das kann so nicht weitergehen. Gleichzeitig ist es ja auch, also Chaos in jeder Form ist ja auch was unfassbar Intimes, nicht? Und wenn man das dann jemandem Fremden quasi zeigen muss, ist das auch ein bisschen wie sich nackig machen. Und das hat auf jeden Fall gedauert. Also sehr widerwillig hat er sich darauf eingelassen. Ein Beispiel dafür ist, als ich irgendwann Sperrmüll bestellt habe, weil ich dachte, okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr Raum schaffen, und ihm dann gesagt habe, wann Sperrmüll kommt, hat er seinen Kalender aufgeschlagen und hat wirklich in rot, in fetten Druckbuchstaben Vergewaltigung reingeschrieben auf die Seite.
Aber also, das meinte er als Witz, oder meinte er das ernst?
Nee, es war irgendwas zwischendrin. Also einerseits war das natürlich ein Witz, aber das war auch nur deswegen lustig, weil da auch sehr viel Wahres drin steckte. Also alles, was er da gehortet, angesammelt hatte, sind in seinen Augen Kostbarkeiten. Alles, was, das hatte einen eigenen Wert. Also alles hatte Wissen beinhaltet, und man muss sich das so vorstellen, da waren links und rechts einfach meterhoch aufgebaute Türme von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, und das war schon fast ein statisches Wunderwerk, das das gehalten hat. Und dazwischen lag noch jede Menge Krempel. Also
es ging tatsächlich um Sachen, die irgendwie noch verwertbar wären in Sachen Wissen. Also das heißt Bücher, Zeitschriften und so weiter. Das ist doch eigentlich alles, ne? Das ist doch jedes Flugblatt, was man findet.
Ja. Ganz genau. Es ist jedes Flugblatt, das man findet. Es sind Broschüren über Bücher, die man ja irgendwann in der Zukunft bestellen könnte. Und zum Beispiel war da auch ein rundes Stück Pappe, was ich gefunden habe. Also ich habe versucht, das systematisch anzugehen und habe Häufchen gebildet in Dinge, die auf jeden Fall einen Wert haben, die man behalten sollte. Dinge, die so, wo man nochmal drüber diskutieren kann, und offensichtlichen Müll. Und er hat sich aber nicht leben lassen, auch durch den Berg von offensichtlichen Müll nochmal durchzugehen. Und da wurde eigentlich 80% wieder aussortiert.
Also das muss doch da bleiben.
Ja, unter anderem auch dieses besagte runde Stück Pappe. Das ist einfach ein Stück Pappe, das in einer Pfanne drin liegt, wenn man sie einkauft. Mhm. Und das hatte für ihn einen Wert. Und
aber welchen? Also was für einen Wert hat so ein Stück Pappe?
Naja, da steht halt drauf, wie man die Pfanne zu benutzen hat. Und aber auch die Pfanne habe ich nicht, also ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwo da lag, aber die habe ich überhaupt nicht gesehen. Also
theoretisch, wenn man die Pfanne finden würde, könnte man da nochmal nachgucken,
ja,
wie man sie pflegen muss.
Richtig, aber irgendwann hat man ja auch ein gewisses Alter erreicht und weiß, wie man eine Pfanne benutzt, ohne nochmal auf dem Stück Pappe. Ich meine, da steht natürlich auch drauf, bitte aufbewahren, nicht? Und deswegen bewahrt man das auf.
Aber seid ihr da nicht tierisch aneinander geraten? Also ich meine, das ist doch total Konfliktpotenzial da.
Wir sind ständig aneinander geraten. Also er hat mich auch beschimpft, als ich es wegwerfen wollte. Ich sei ein Produkt der Wegwerfgesellschaft, und wenn alle so gedankenlos Dinge wegschmeißen würden wie ich, wo würde die Welt, dann würde einfach vor die Hunde gehen und so weiter. Also natürlich, wir sind ständig aneinander gerasselt.
Hat das denn dazu geführt, dass ihr dann irgendwann auseinandergegangen seid?
Zum späteren Zeitpunkt ja, aber erstmal haben wir wirklich uns miteinander arrangiert. Also ich kann mich da auch ganz schlecht zurückhalten. Ich bin auch sarkastisch bei sowas, aber nicht böse, aber schon sarkastisch. Und er hat das einfach übergangen, so. Er hat so getan, als würde er das nicht hören oder nicht verstehen. Und gleichzeitig hat er mich wüst beleidigt, aber gleich, also auf so einem Niveau, so dermaßen hochkulturell, dass es völlig über meinen Kopf hinweg. Dass du
das vielleicht gar nicht verstanden hast.
Ja, genau. Also,
die Referenzen klar, nicht hatte.
Xantippe habe ich verstanden, aber alles, was so darüber hinaus, da dachte ich, pff, egal. Und so kann man eigentlich sich auch ganz gut arrangieren. Also,
du hast gerade gesagt, dass das zu dem Zeitpunkt ihr noch euch arrangiert hattet, aber dann ging es irgendwann auseinander, oder was? Dann bist du irgendwann weg.
Genau, also ich arbeite jetzt nicht mehr da. Also wie gesagt, 10 Monate habe ich da gearbeitet. Da kann man schon, wenn man sich mal ausrechnet, da kommt einiges hoch. Jeden Abend habe ich mich hingesetzt und habe seitenweise unsere Dialoge aufgeschrieben, weil es kam mir auch ein bisschen vor wie so ein Geschenk des Himmels. Also auch wenn ich das Freunden erzählt habe, die haben gedacht, so, das hat sich irgendwie
so
ausgedacht.
Ja.
Nicht? Aber solche Leute gibt es wirklich. Und wenn man ihnen dann mal begegnet und sie einem auch so wohlgesonnen sind, dann muss man auch was draus machen. Deswegen habe ich das alles aufgeschrieben, weil wir uns auch ganz viel unterhalten haben über Psychologie, er war auch ganz vorne mit dabei, über den Studentenrevolten, hat mir von den 60ern, den 70ern, den 80er Jahren und alles, was er da erlebt hat, erzählt. Und ja, nur es wurde einfach bei ihm überhaupt nicht ordentlicher.
Und das war ja der Job.
Das
ne?
war der Job. Und ich bin da jeden Tag hingegangen und es war so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, weil ich habe jeden Tag, wenn ich gegangen bin, bergeweise Sachen in Altpapiercontainer geworfen und morgens war der ganze Scheiß wieder da.
Der ist rausgegangen und hat das wieder reingeholt?
Jein, aber er hat einfach jeden Morgen neu gekauft. Also ohne sämtliche Tageszeitschriften, Tageszeitungen und so weiter konnte er auch nicht leben. Also es wurde nicht weniger.
Also hast du dann da gekündigt, ja?
Ja, also ich habe ihm gesagt, dass ich glaube, ich bin einfach nicht qualifiziert für die Arbeit, weil, also ich glaube, man braucht einfach auch mehr Verständnis, wie man mit so einem Hort hat.
Es hört sich so an, als ob da einfach ein Profi hin müsste. Jemand, der psychologisch gebildet ist, der sich mit, das ist ja offensichtlich ein Messi, jemand, der krankhaft sammelt, der damit umgehen kann. Ne?
Wir hatten eine super Zeit zusammen, aber ich habe ihm nicht wirklich helfen können. Und dann hat man ja irgendwann auch so ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen, weil das ist ein Job, man kriegt dafür Geld. Gleichzeitig kriegt man super Geschichten geliefert, aber die Menschen, die man da eigentlich helfen soll, für die man arbeitet, dem bringt die Arbeit in dem Sinne gar nichts. Der hat ja nicht einfach nur jemanden gesucht, mit dem er sich unterhalten kann oder mit dem er da rumdiskutieren kann. Also insofern war das Einzige, was wirklich Sinn gemacht hat, dann zu kündigen. Wir waren beide ein bisschen traurig, aber er hat das verstanden. Und außerdem war es zu dem Zeitpunkt auch so, dass sich ein Mann, der damals meinen Aushang gesehen hatte, meine E-Mail-Adresse an eine Freundin von ihm weitergegeben hat, die zufällig auch jemanden gesucht hat. Und die hat sich dann bei mir gemeldet, weil sie eine Mitarbeiterin, also eine festangestellte Mitarbeiterin gesucht hat. Und da bin ich dann gelandet.
Was war das?
Das war oder ist eine Unternehmensberatung. Das hätte ich von Anfang an eigentlich für mich
nicht schlecht.
Vom
Messi-Psychiater zur Unternehmensberatung ist ganz gut, ja.
Ja, der Sprung ist ein großer und gleichzeitig für so jemanden wie mich, der auch in seinem Studium so wirklich immer einen Bogen um alles, was BWL, VWL und auch alle Menschen, die damit zu tun haben, irgendwie einen Bogen drum gemacht hat, dann letztendlich da zu landen, ist schon auf jeden Fall seltsam.
Aber es scheint ja gut zu sein, denn du hast gerade gesagt, ist die Firma. Du bist noch da?
Ich bin noch da, nach wie vor. Also mein jetziger Chef, nachdem ich sie kennengelernt habe, habe ich auch festgestellt, okay, dass es viel mit meinem Klischee in meinem Kopf zu tun hatte, dass die eine super Frau ist und die hat mir einfach auch alles das geboten, was ich gesucht habe. Also ich arbeite natürlich nicht als Unternehmensberaterin, weil nach wie vor habe ich davon überhaupt keine Ahnung. Aber wir haben im letzten Jahr die Grundlage für verschiedene Bücher gelegt, die wir jetzt schreiben werden und uns einen Blog ausgedacht und im Grunde genommen...
Das heißt, du schreibst jetzt tatsächlich?
Du
kannst das machen, was du eh wolltest.
Ja.
Das ist ja der Hammer.
Finde ich auch.
Und ist das dann ein fester Job?
Genau. Also das Praktische ist, ich bin da Teilzeit angestellt. Das ist ein fester Job. Ich habe jetzt Krankenversicherung und all die Dinge, die vorher halt auch so ein bisschen auf wackeligen Füßen waren.
Also perfekt, du kannst nebenbei jetzt noch journalistisch arbeiten?
Richtig. Und ich habe auch,
das ist
außerdem,
ja der Hammer.
Das Geile ist auch, also das unterschätzt man vorher, aber wenn man einen Halbtagsjob hat, dann hat man im Grunde genommen sau viel Zeit für andere Dinge. Und ich arbeite jetzt mehr als Journalistin, als ich das davor gemacht habe. Als ich im
man
Grunde
hat ja
genommen,
auch so eine Basis dann, ne?
Man hat eine Basis und man hat auch ein bisschen Struktur. Man eiert nicht so rum. Also ich habe einfach Schwierigkeiten, mir selbst in den Arsch zu treten.
Glaubst du, dass du an diesen Job, der ja wirklich jetzt sich perfekt für dich anhört, gekommen wärst, ohne diesen Aushang in den Cafés und Bistros aufzuhängen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Weil hätte meine Chefin offiziell gesucht, hätte ich mich niemals auf eine Stelle bei einer Unternehmensberaterin gemeldet. Niemals.
Würdest du denn sagen, das sollte man öfter machen? Also Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, sollten das einfach mal versuchen? Sehr persönlich ist das ja mit dem Comic, mit der Geschichte, sowas sehr Persönliches aufzuhängen und über soziale Netzwerke zu verbreiten?
Wenn man der Typ dafür ist und sich auf so ein Experiment einlassen kann, dann auf jeden Fall. Also sagen wir so, ich habe im Grunde genommen in der Zeit Geld verdient. Ich habe interessante Menschen und Berufe, unterschiedliche Karrieren kennengelernt. Was Tolles, was natürlich auch ein bisschen seinen Preis hat, weil jetzt zum Beispiel war ja Weihnachten. Verwandten erklären, was man eigentlich beruflich macht, ist dann auch so. Da muss man sich vorher überlegen, okay, was erzähle ich jetzt, was lasse ich lieber weg und so. Und ich werde auch nie promovieren, habe ich für mich entschieden. Aber ich
damit kann man vielleicht leben, ne?
Damit kann man irgendwann leben.
Und außerdem, hast du damals irgendwie einen Aushang aufgehangen, weil der Journalismus dir nicht genug eingebracht hat, du nicht Artikel schreiben konntest für Zeitung und nicht beim Radio sein konntest? Und jetzt erzählst du über diesen Aushang hier beim Radio.
Das großartig.
Ist das Beste, was gehen kann.
Also ich revidiere, ich kann es auf jeden Fall unbedingt empfehlen. Das sollte jeder nur machen.
Rebecca, danke für diese wunderbare Geschichte.
Sehr gerne.
Kanada und Essen. Da denke ich an weite Wälder mit viel Wild, mit Pilzen, an Flüsse mit Lachsen und anderen Fischen, die einem quasi freiwillig in die Hand springen. Ich denke an das kalte Meer und darin sind Hummer, Muscheln und auch nochmal Fische. Ich denke vielleicht noch an Ahornsirup. Mensch, muss das toll sein, Essen in Kanada. Die Realität lässt diesen mundfeuchten Traum aber leider zerplatzen wie eine Seifenblase, denn Kanada ist kulinarisches Wasteland. Das Nationalgericht heißt Poutine. Es gibt sogar Poutine-Restaurants. Meister in der Zubereitung der Spezialität arbeiten da. Poutine, das sind Pommes mit Cheddar überbacken, ertränkt in einer billigen Bratensoße. Na toll. Und diese Fettmatsche wird Kanada-Besuchern dann auch noch stolz vorgesetzt. Wenn man das jetzt weiß, dann wundert es einen doch, dass ein deutscher Sternekoch ausgerechnet dahin will, ausgerechnet nach Kanada gehen will und da Erfolg suchen will. Mit deutscher Nouvelle Cuisine die Gaumen der Kanadier verwöhnen. Kann das gehen? Hanna Ender hat den Koch vor seinem Aufbruch in eine ungewisse Zukunft getroffen.
Hallo, hallo? Hi, doch, ich bin da. Ich war auch gerade eben schon in der Küche, aber ich finde dich nicht. Ach, da!
Hallo Stefan, schön dich zu sehen.
Na? Das ist Stefan Hartmann, Berliner Sternekoch. Ein schlaksiger, 1,90 Meter großer Typ mit blonden Haaren, blauen Augen und einer schneeweißen Kochschürze. Er hat für Joschka Fischer, die einstürzenden Neubauten, für Selma Hayek und für Arnold Schwarzenegger gekocht. Aber vor allem hat er für mich gekocht. Stefan Hartmann hat mich gourmettechnisch quasi entjungfert.
Und du arbeitest heute aber auch hier? Es wirkt so ruhig.
Heute ist zu.
Ja, ne?
Heute ist zu. Nee,
ja.
Nee, ich mache eine Vorbereitung. Jetzt warte ich auf meine Enten, ja.
Auf deine Enten?
Ich habe 30 Enten.
Es ist kurz vor Weihnachten und es ist das letzte Mal, dass Stefan Hartmann ein Menü auf deutschem Boden zubereitet. Er wandert aus nach Kanada und wird dort ein Gourmet-Restaurant aufmachen mit moderner deutscher Küche.
Also ich bin der erste Sternekoch, der in Kanada kochen wird. Der jemals in Kanada gekocht hat. Und das ist schon geil, ne? Hört sich schon ziemlich geil an. Ja, und deswegen will ich da ja auch hin.
Kulinarisch gesehen ist Kanada ein weißer Fleck. Es gibt noch nicht einmal ein kanadisches Nationalgericht. Was zum Teufel will ein Sternekoch in einem Land, das bestenfalls für seinen guten Ahornsirup bekannt ist?
Wieso Kanada? Also wie kamst du auf Kanada?
Also es kamen mehrere Angebote und Kanada war definitiv das Beste. Und ich habe ja früher in Kalifornien schon gelebt und also man sagt ja immer so, Kanada ist wie Amerika, but without the bullshit. Ne? Und ich habe das Meer direkt vor der Nase. Also auch die Berge außenrum, weißt du, ich meine, jetzt ich habe jetzt die Wohnung, die ich habe, die haben mir ein paar Bilder rüber geschickt. Ich gucke direkt auf die Berge da. Also, du, das ist halt einfach der Hammer, ne? Also.
14 Jahre lang war Stefan Sternekoch in Berlin. Jetzt hat er die Schnauze voll, packt seine Kochschürze ein und geht.
Dieses Loslassen, ich hatte nie Probleme damit, irgendwie zu sagen, so, hey, ich packe jetzt meine Sachen und bin weg. Tschüss. Ich meine, Los Angeles, dann Frankreich und dann Berlin. Und jetzt ist halt mal wieder Zeit aufzubrechen.
Stefan war schon immer rastlos, hungrig nach neuen Erfahrungen und neuen Begegnungen. Mit 16 tauscht er das Skateboard gegen den Kochlöffel ein und beginnt seine Karriere, die ihn durch zahlreiche Küchen quer über den Globus führen wird. Er hat als Koch schon in Mexiko, in Frankreich, in der Karibik und in Los Angeles gearbeitet.
Ich bin nach L.A. gekommen, dann steht da so ein Halb-Mexikaner mit Irokesenschnitt vor mir. So ein Bär. Also Fred hat mit Beastie Boys zusammen ein Restaurant
gehabt. Ah, okay.
Und so ein Typ, auch so ein Punkerkoch gewesen, immer zwei unterschiedliche Paar Schuhe gehabt. Und
hatte Stefan kann unzählige Küchengeschichten aus aller Welt erzählen. In Los Angeles arbeitet er unter dem Starkoch Joachim Splicherl im Restaurant Patina. Halb Hollywood kommt hierher, um sich den Bauch vollzuschlagen. Kevin Costner und Marlon Brando schlemmen, was Stefan in der Küche am Herd kreiert. Wenn Selma Hayek ein Date hat, dann bereitet Stefan das Dinner für sie und ihren Begleiter. Und wenn Arnold Schwarzenegger eine Privatparty gibt, kocht Stefan in der Küche des Terminators das Menü. Aber für wen er nur den Kochlöffel schwingt, das interessiert ihn eigentlich gar nicht groß.
Das sind nicht diese Momente, wo dann jetzt da draußen James Cameron irgendwie am Tisch sitzt und irgendwie zwei Gänge isst. Es sind die Momente, wo du halt also tolle Produkte in der Hand halten darfst und dann halt einfach damit schöne Sachen machst. Und wenn du eine Fischlieferung bekommst und du hast halt einfach so geile Qualität oder dein Trüffelhändler kommt vorbei und legt dir da einfach so eine super Knollen hin. Boah, dann probierst du dann und sagst du, ja, genau dafür haben wir es jetzt da gekauft. Weißt du, und das sind so Momente, die mich beim Kochen glücklich machen.
Sein Traum war immer ein eigenes Restaurant. Als er 30 wird, ist es soweit. Er macht aus einem alten Souterrain in Kreuzberg ein richtig gemütliches Gourmet-Restaurant, aber eben ohne diesen steifen Schnickschnack. Wenn man die schmucklose Kellertreppe zum Restaurant runterging, konnte man Stefan Hartmann bei der Küchenarbeit zusehen. Dort stand er immer mit ausgelatschten Skaterschuhen und seiner Kochschürze. Und wenn jemand kam, den er kannte, winkte er aufgeregt durch die Durchreiche. Und bevor man überhaupt einen Blick in die Karte werfen konnte, gab es schon mal den Gruß aus der Küche. Apfel-Meerrettichsalat mit Kalbs-irgendwas oder Tauben-Ravioli mit schwarzen Trüffeln. Als Studentin habe ich einmal im Jahr mein ganzes Geld zusammengekratzt, nur um ein Sechs-Gänge-Menü bei Stefan zu genießen. Ich werde nie den glasierten Schweinebauch vergessen, den ich einmal bei ihm gegessen habe. Ich bin danach vor lauter Glückseligkeit vor ihm auf die Knie gegangen und habe gerufen, Stefan, ich liebe dein Essen.
Ich habe immer versucht, diese ganz einfachen Dinge, die man so in der Küche bekommen kann, irgendwie besonders gut zu machen und vermeintlich einfache Produkte zu so wirklich was Besonderem zu machen.
Sein Souterrain-Restaurant Hartmanns in Kreuzberg wird zum kulinarischen Geheimtipp, bis eines Tages ein paar Restauranttester des berühmten Guide Michelin bei ihm essen. Für seine schnörkellose, aber besondere Küche wird Stefan Hartmann 2010 mit einem Michelin-Stern gekürt, der Auszeichnung für die besten Köche der Welt. Stefan ist damit einer der jüngsten Sterneköche Deutschlands.
Trotzdem wirft so ein Restaurant weniger ab, jetzt wie eine Currywurstbude oder sowas. Also wenn du eine Currywurst verkaufst für 2,20 Euro, die kostet dich im Einkauf 40 Cent. Ne? Und wenn du halt ein Restaurant hast, dann hast du halt einfach viel höhere Wareneinsätze, du hast eine ganz andere Qualität, da kommt nichts aus dem Tiefkühler, es wird alles frisch gemacht, du hast, ich hatte 9 Festangestellte im Hartmanns. Und das ist schon ein anderer Schnack.
Weil das Hartmanns nicht so viel abwirft, wie er sich das vorstellt, eröffnet Stefan ein zweites Restaurant. Das Konzept? Erschwingliche Gourmet-Küche für ein jüngeres Publikum. Ein 3-Gänge-Menü kostet nur 28 statt 60 Euro wie im Hartmanns. Aber die Kids und Touris in der Kreuzberger Bergmannstraße essen lieber Döner und Pizza für 3 Euro. Der Laden bleibt leer. Die Idee mit dem zweiten Restaurant war sein größter Fehler, sagt Stefan.
Die Lage, falsche Einschätzung, Überschätzung. Also wenn du 3 Jahre lang arbeitest, ohne wirklich selber Geld zu verdienen, das ist schon heftig, ne? Weißt du, wenn deine Angestellten irgendwie in deinem Laden stehen und dann stehst du da und überweist ihnen jetzt schon wieder eine Woche zu spät das Gehalt, ne? Also das ist halt scheiße. Das ist halt kacke.
Stefan muss das Restaurant wieder schließen, bleibt auf 180.000 Euro Schulden sitzen. Der 38-Jährige ackert und versucht mit seinem ersten Restaurant, dem Hartmanns, die Schulden abzubezahlen. Doch das funktioniert nicht. Er schläft schlecht und nimmt über 10 Kilo ab.
Also es war eine schlimme Zeit. Weißt du, das ist halt einfach so, wenn du auf einmal merkst, du stehst da irgendwie auf so einem Berg, ne? Und langsam bröckelt er. Und auf einmal fällt alles zusammen.
Es gibt inzwischen unheimlich viele gute Restaurants überall, aber nur wenig Leute, die für Essen viel Geld ausgeben wollen. Berlin besitzt mittlerweile die meisten Sterne-Restaurants der Republik. Doch mit der Dichte wächst auch die Konkurrenz. In den vergangenen Monaten musste in Deutschland rund 12 Sterne-Lokale dicht machen oder ihr Konzept ändern. Kochen auf höchstem Niveau mit den frischesten und besten Zutaten, ohne Hotel oder großen Sponsor im Rücken, ist es schwer, sich in dem Geschäft zu behaupten.
Ich hatte einfach keine Lust mehr, diesen Kampf. Kochen an sich ist sowas Schönes. Aber einen Betrieb zu leiten, also mit Schulden an der Backe, das bringt keinen Spaß. Und so ging es mir dann halt einfach nur noch schlecht. Ja, dann war ja erstmal nur Augen zu und durch die letzten Jahre. Und dann, wo ich jetzt meine Augen mal wieder öffnen konnte und jetzt mich mal wieder ein bisschen umgucken konnte, war halt einfach wirklich, jetzt das Perfekte war wirklich Vancouver, weil da irgendwie alles stimmt. Und die deutsche Küche passte halt einfach perfekt hin.
Eigentlich wollte seine Frau mit nach Kanada. Doch kurz bevor Stefan sein Visum bekommt, trennen sie sich.
Ja, deswegen ist es ein Aufbruch in allen Sinnen. Also es ist wirklich, ich gehe da alleine hin, ich werde dann einen neuen Laden eröffnen, ich werde da wirklich ein neues Leben anfangen.
Stefan Hartmann hat sein Kreuzberger Restaurant aufgegeben. Der Herd ist aus, Kochschürze eingepackt. Kurz nach Weihnachten geht der Flieger in sein neues Leben, ins kanadische Vancouver. Gemeinsam mit dem deutschen Regisseur Uwe Boll wird Stefan dort in ein paar Wochen das Restaurant mit dem schlichten Namen Bauhaus eröffnen.
Im Moment bin ich halt einfach nur aufgeregt. Also das habe ich auch schon, heute Morgen habe ich kurz mit einem Freund telefoniert. Ich meine so, Alter, wenn ich da lande, ich will erstmal direkt zur Baustelle. Also wirklich das allererste, ist mir alles scheißegal. Ich will nicht aufs Klo, ich will nicht eine rauchen, ich will direkt zur Baustelle hinfahren. Ich will das Ding sehen. Weißt du, weil ich war im April, wir haben zusammen die Location ausgesucht und das ist jetzt alles schon umgebaut, ne? Also das ist alles entkernt und ich muss das wirklich sehen, weißt du? Und darauf freue ich mich. Richtig. Richtig doll.
Ein Stern für Vancouver. Hannah Ender hat Stefan Hartmann getroffen, der sich als erster Sternekoch nach Kanada aufmacht. Erfolg? Ungewiss. Frauen müssen Dinge tun, die auch Männer versucht haben. Wenn sie dabei scheitern, muss dieses Scheitern eine Herausforderung für andere sein. Diese Sätze hat eine Legende geschrieben, Amelia Earhart, eine der ersten Pilotinnen der USA und in ihrer Zeit wohl die berühmteste. Denn Amelia hat einiges gewagt in den 20er, 30er Jahren. Einen Rekordflug nach dem anderen hat sie hingelegt. Sie ist dabei an ihre Grenzen gegangen, hat ihr Leben riskiert und hat es verloren. Bei einem Rekordversuch 1937 ist sie verschollen. Vera Pache erzählt die Geschichte.
Es ist der 2. Juli 1937. Auf dem tropischen Flughafen in Lahi, Papua-Neuguinea, glänzt ein silbernes Flugzeug in der Sonne. Eine kleine Menschenmenge hat sich versammelt und sieht dabei zu, wie ein Mann einer Frau die Hand reicht, um über den Flügel ins Cockpit der Propellermaschine einzusteigen. Sie verschwinden im Innern des Flugzeugs und schließen die Klappe hinter sich. Die Frau ist Amelia Earhart, Pilotin, der Mann Fred Noonan, Navigator. Es sind schwarz-weiße Filmaufnahmen, die ich heute einfach so bei YouTube anschauen kann. Dass es überhaupt Filmaufnahmen aus dem Jahr 1937 von Amelia Earhart und Fred Noonan in Lahi am anderen Ende der Welt gibt, das allein zeigt schon, dass sie hier etwas Besonderes machen. Sie befinden sich auf einer Flugroute, die vor ihnen noch niemand genommen hat. Und es sind die letzten Bilder der beiden. Danach werden sie nie wieder gesehen. Amelia Earhart, groß, schlank, kurze Haare, Sie trägt weite Hosen und eine kurzärmelige Bluse. In ein paar Wochen ist ihr 40. Geburtstag. Sie ist zu diesem Zeitpunkt eine der berühmtesten Frauen in den USA. Jeder kennt die Fliegerin, die als erste Frau im Flugzeug den Atlantik überquert hat. Das erste Mal vor fast 10 Jahren. Einfach nur als Passagier.
Man muss ja einfach mal sehen, diese erste Atlantiküberquerung war ja überhaupt gar keine Leistung, die Amelia Earhart gebracht hat. Die hat auf dem Passagiersitz gesessen, hat sich bitter darüber beschwert hinterher, dass sie wie ein Sack Kartoffeln, wörtlich wie ein Sack Kartoffeln, über den Atlantik geflogen worden ist und hat gesagt, ich hoffe, dass ich das irgendwann mal selbst machen kann.
Das sagt Norbert Finch, Professor für angloamerikanische Geschichte an der Universität Köln. Er hat sich immer wieder mit Amelia Earhart beschäftigt.
Trotzdem hat dieser Flug für eine Sensation in den Vereinigten Staaten geführt. Bei der Konfetti-Parade, das ganze Programm in New York, Medaille des Präsidenten, Medaille der National Geographic Association und so weiter und so fort.
Aber Amelia reicht das allein nicht aus. Und sie wäre nicht Amelia, wenn sie es dabei belassen hätte. Sie will es selber machen. Und so startet sie einige Jahre später das zu dieser Zeit noch ziemlich gefährliche Unternehmen auf eigene Faust. 1932 überquert sie als Pilotin alleine und nonstop den Atlantik. Und es ist nur einer von vielen Rekorden, denen sie von nun an hinterherjagt. Wo immer sie landet, jubeln ihr Menschenmassen zu, warten Reporter auf sie. Nach einem nonstop Transkontinentalflug fragt ein Journalist sie danach, was sie denn für ein Proviant dabei hatte.
Yesterday I hopped off from Los Angeles about noontime and landed in Newark this morning after a non-stop transcontinental trip.
And what did you carry on the trip?
You mean to eat?
Yeah, to eat and drink.
Well, I carried some water, of course, because my cockpit is very warm. And I carried a sandwich in case. I didn't eat it, though. I carried some hot chocolate and the old reliable tomato juice.
What kind of a sandwich was it?
Chicken sandwich.
Wenn sie in die Kamera lacht, zeigt sich die kleine Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen. Amelia Earhart, naturkrauser Bubikopf, Stupsnase mit Sommersprossen. Ihr Aussehen erinnert eher an das eines Jungen als an eine Dame.
Ihr Aussehen hat ihr insofern geholfen, als sie ja immer als die weibliche Ausgabe von Charles Lindbergh gehandelt worden ist. Es wurde konstatiert, dass Lindbergh und sie sich äußerlich sehr ähnlich seien. Und das ist auffällig gewesen. Ich glaube nicht, dass sie für die Zeitgenossen jetzt als auffällig schöne Erscheinung gegolten hat.
Zur Erinnerung, mit Lindbergh meint er den Flugpionier Charles Lindbergh, der als erster alleine und nonstop Ende der 20er Jahre den Atlantik überflogen hat. Wegen der Ähnlichkeit bekommt Amelia den Spitznamen Lady Lindy. Amelia Earhart stellt viele Rekorde auf. Zuletzt hat sie als erste Person überhaupt den Pazifischen Ozean zwischen Hawaii und Kalifornien überflogen. Aber das Pionierzeitalter in der Luftfahrt neigt sich langsam dem Ende zu. Fast alle Strecken sind mittlerweile geflogen worden. Amelia Earhart weiß das. 1936 kündigt sie deswegen ihr letztes großes Projekt an. Ein Flug um die Welt, immer entlang des Äquators.
Contemplated course covers about 27,000 miles. It will be the first flight, if successful, which approximates the equator. Indeed, I crossed the equator 4 times.
Der erste Versuch dieser Weltumrundung entlang des Äquators scheitert bereits auf Hawaii. Aber Amelia gibt nicht auf. Am 1. Juni 1937 steigt sie in den frühen Morgenstunden zusammen mit Navigator Fred Noonan erneut in ihr Flugzeug, um in entgegengesetzter Richtung von Miami aus die erdenklich längste Flugroute nach Kalifornien zu nehmen. Einmal um den Erdball, immer entlang des Äquators. Jetzt, in Papua-Neuguinea, haben Amelia und Fred 2/3 der Strecke hinter sich. Sie sind kurz davor, ihren größten und schwierigsten Rekord zu beenden. Geplant ist, dass die beiden in 3 Tagen, am 4. Juli, in den USA ihre Reise beenden. Es soll ein historisches Ereignis werden, am Nationalfeiertag. Noch vor 2 Tagen hatte Amelia geschrieben:
Noch vor etwa einem Monat, da war ich auf der anderen Seite des Pazifiks und habe nach Westen geschaut. Heute Abend blickte ich ostwärts über den Pazifik. In den Tagen dazwischen haben wir die ganze weite Welt hinter uns gelassen, abgesehen von diesem riesigen Ozean. Ich bin froh, wenn wir ihn gefahrlos überquert haben.
Amelia Earhart sitzt jetzt in ihrer Lockheed Electra, einer zweimotorigen Propellermaschine, die zu diesem Zeitpunkt so ziemlich das beste Flugzeug ist, das Amelia für ihr Großprojekt haben kann. Aber die Strecke, die jetzt noch vor ihnen liegt, ist der gefährlichste Teil der Reise. Zum Vergleich: Über den Atlantik zwischen Brasilien in Südamerika und dem Senegal in Afrika liegen etwa 3000 Kilometer mehr. Die Strecke über den Pazifischen Ozean, von Lahai, Papua-Neuguinea nach Kalifornien, ist mehr als dreimal so lang. 10.500 Kilometer. Ein so langer Non-Stop-Flug ist zu dieser Zeit noch nicht möglich. Amelia will deshalb von Lahai nach Howland Island fliegen. Eine zu diesem Zeitpunkt von 4 Kolonisten bewohnte Insel. Weniger als 2 Quadratkilometer groß. Von Howland Island soll es dann weitergehen nach Hawaii und dann wieder von Hawaii nach Kalifornien. Der Flug zwischen Lahai in Neuguinea und Howland Island ist definitiv der längste, anstrengendste und gefährlichste. 4.300 Kilometer. Als sich die Elektra am 1. Juli in Lahai schwer über dem Meer in die Luft hebt, hat sie mehrere tausend Liter Treibstoff an Bord. Mit dieser Menge soll sie laut der Berechnungen 20 bis 21 Stunden in der Luft bleiben können. Nicht mit eingeplant ist dabei der starke Wind, dem Amelia und Fred über dem Pazifik begegnen und der sie dazu zwingt, etwas langsamer als die berechneten 220 Kilometer pro Stunde zu fliegen. Amelia Earhart ist eine besondere Frau. Nicht nur, weil sie eine Fliegerin ist oder weil sie Charles Lindbergh ähnelt, sondern auch, weil sie für ihre Zeit eine sehr unabhängige Frau ist, sich politisch engagiert und sich für die Rechte von Frauen einsetzt. Mich beeindruckt vor allem, dass sie ihren eigenen Weg geht und sich nicht von irgendwelchen Konventionen ihrer Zeit beeinflussen lässt. Ihr Mann George Palmer Putnam musste zum Beispiel 6-mal um ihre Hand anhalten, bevor sie ihn geheiratet hat, weil sie eigentlich nichts von der Ehe hält. Als sie schließlich doch Ja sagt, besteht sie darauf, im Ehevertrag festzuhalten, dass man sich nicht an irgendwelche mittelalterlichen Treueschwüre halten müsse.
Amelia Earhart war die Tochter einer wohlhabenden deutschstämmigen Familie in Kansas, die, wie man im Englischen sagt, mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen ist und dadurch in einer Weise gefördert worden ist, wie das wenigen Mädchen in ihrem Alter widerfahren ist. Sie ist recht früh mit der Luftfahrt in Berührung gekommen. Als Zehnjährige hat sie sich auf einer Kirmes, würde man sagen, zum ersten Mal ein Flugzeug angesehen, war wenig beeindruckt davon.
Im Alter von 23 Jahren ändert sich ihr Interesse für Flugzeuge. Sie fliegt für $10 etwa 10 Minuten mit einem Piloten über Kalifornien. Sieht zum ersten Mal die Erde aus der Vogelperspektive. Den Strand, das Meer, die kleinen Orte und Straßen. Für sie ist dieses Erlebnis prägend.
Sobald wir den Boden verlassen hatten, wusste ich, dass ich fliegen musste.
Kurz darauf beginnt sie Flugstunden zu nehmen. Sie arbeitet bei einer Telefongesellschaft als Mädchen für alles, um sich das Geld für den Unterricht, den Treibstoff und für die Ausrüstung zu verdienen. Einen Großteil ihrer Freizeit verbringt sie auf dem Flugplatz. Sie ist ehrgeizig, mutig und hat Durchhaltevermögen. Was sie nicht ist, ein geborenes Fluggenie.
Ihre Fluglehrerin, die sie ausgebildet hat, war nicht beeindruckt von ihrem fliegerischen Können. Das hat sich später geändert. Aber zunächst mal hatte Amelia Earhart große Probleme mit der Fliegerei. Sie hat auch beispielsweise keinen Instrumentenflug beherrscht.
Instrumentenflug bedeutet, dass man ohne Anhaltspunkte am Boden, allein durch Messgeräte und die Position von Sonne und Sternen, die Flugroute berechnet. Und das spielt auf ihrem letzten Flug eine entscheidende Rolle.
Man muss sich vorstellen, dass es damals kein GPS gab. Es gab keinen Kreiselkompass an Bord des Flugzeuges. Die Navigation geschah weitgehend mit Karten und mit Radiokopplung.
Und genau das ist das Problem auf dem Flug zwischen Lahai und Howland Island. Hier gibt es kein Land, keine Anhaltspunkte zur Orientierung am Boden, sondern nur die endlosen Weiten des Pazifischen Ozeans. Der Himmel eventuell bedeckt mit Wolken, die Schatten werfen und die wiederum können manchmal aussehen wie kleine Inseln, da wo überhaupt keine Insel ist. Auf diesem Abschnitt ist Navigation ausschließlich mit Karten und Instrumenten möglich. Ganz besonders wichtig, der ständige Funkkontakt. Und weil in dieser Zeit Funkkontakt nur über kurze Strecken funktioniert, liegt extra für Amelias Weltumrundung ein Schiff der Küstenwache vor Howland Island, die Itasca. Sie soll Amelia Earhart und Fred Noonan dabei helfen, die kleine Insel zu finden. In der Zeitung Herald Tribune steht an diesem Tag:
Seeleute und Küstenwache beobachten heute Nacht eine der einsamsten Strecken der Welt, um Amelia Earhart auf dem längsten und gefährlichsten Flug ihrer Karriere zu leiten. Die Itasca und der Kutter Ontario erwarten ihre Funksprüche vom Abflug in Lye bis nach Howland Island, eine winzig kleine Insel, die die amerikanische Grenze im Südpazifik markiert.
Amelia Earhart und Fred Noonan fliegen und fliegen über Wasser. Mit der Itasca ist ein regelmäßiger Funkkontakt ausgemacht. An Bord des Schiffes wird es langsam hell, als der Funker eine Meldung von Amelia hört. Sie ist deutlich zu verstehen, also gehen alle davon aus, dass Amelia auf Kurs ist.
Bitte richtet eure Peilgeräte auf uns und berichtet jede halbe Stunde. Ich werde mit meinem Mikrofon Geräusche machen. Bin noch 100 Meilen entfernt.
Die von Amelia geschätzte Entfernung entspricht allen Planungen und würde bedeuten, dass Amelia in knapp einer Stunde ihr Ziel erreichen wird. Eine halbe Stunde später sendet Amelia erneut einen Funkspruch.
KHAQQ an Itasca, wir müssen über euch sein, können euch aber nicht sehen. Treibstoff geht zu Ende, wir fliegen auf einer Höhe von 1000 Fuß.
Aber von der Itasca aus ist kein Flugzeug zu sehen und der Funkspruch ist so kurz, dass die Maschine nicht geortet werden kann.
Die Insel, auf der sie landen sollte, war in den Karten nicht gut eingetragen, etwa um 10 Kilometer versetzt. Und die Radiorückkopplung hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat was damit zu tun, dass sie unzureichend in die Benutzung des betreffenden Gerätes eingewiesen gewesen ist und sich auch keine Mühe gemacht hat, das vorher genau zu studieren, sodass man sie zwar hören konnte, sie aber das Schiff der Küstenwache nicht gehört hat.
Amelia Earhart und Fred Noonan sitzen mittlerweile seit fast 20 Stunden in der Propellermaschine, ohne Schlaf. In der Kabine stinkt es oft stark nach Treibstoff. Amelia hat bereits auf vorherigen Strecken berichtet, dass sie immer wieder mit starker Übelkeit zu kämpfen hat. Und man muss sich das mal vorstellen. Die beiden fliegen in dieser lauten, stinkenden Maschine entlang des Äquators. Das bedeutet, dass die Temperaturen im Cockpit selten unter 35 Grad sinken. Diesen Strapazen sind Fred Noonan und Amelia Earhart nun seit einem Monat fast täglich ausgesetzt. Fest steht, sie sind zu diesem Zeitpunkt am Rande ihrer Kräfte. Nach 20 Stunden und 14 Minuten Flugzeit kommt auf der Itasca ein letzter Funkspruch an. Amelias Stimme klingt schrill und atemlos.
Wir befinden uns auf der Positionslinie 157337. Ich wiederhole auf 6210 KCS. Bleibt auf Empfang auf 6210 KCS. Wir fliegen von Nord nach Süd.
Diese Positionsangabe ist das Letzte, was die Welt von Amelia Earhart jemals hört. Dem Verschwinden von Amelia Earhart und ihrem Navigator folgt eine der bis dahin größten und teuersten Suchaktionen der amerikanischen Geschichte. Die Regierung sendet 10 Schiffe und 65 Flugzeuge, die 2 Wochen lang nach der Pilotin und ihrem Navigator suchen. Aber die Suche bleibt erfolglos. Amelia Earhart und Fred Noonan werden nie wieder gesehen. Auch die Lockheed Electra bleibt verschollen, obwohl es Menschen gibt, die bis heute nach den Überresten suchen. Rick Gillespie ist einer von ihnen. Er hat eine Organisation, die verschollene Flugzeuge aufspürt. Und er hat eine Theorie, was am 2. Juli 1937 geschah.
We think she was about 200 miles south.
Wir gehen davon aus, dass sie etwa 200 Meilen südlich von Howland Island geflogen sind. Genau auf dieser Positionslinie, die sie genannt hat. Bis sie eine Insel gesehen hat. Und diese Insel könnte Gardner Island gewesen sein. Heute heißt sie Nikumaroro.
Today it's known as Nikumaroro.
Nikumaroro ist ein kleines, unbewohntes Atoll, etwas südlich gelegen von Howland Island, umgeben von einem Korallenriff.
The island was uninhabited, but it did have a reef.
Die Insel war unbewohnt, aber sie ist umgeben von einem Riff. Und dieses Riff ist sehr flach und liegt bei Ebbe im Trockenen. Ich glaube, dass sie damals sicher auf dem Riff dieser Insel landete und dass sie noch eine Woche lang Funksignale senden konnte. Diese Signale waren noch weit zu hören. Sie müssen nur Zeitungen aus dieser Zeit lesen.
Rick Gillespie glaubt, dass Amelia und Fred noch einige Tage auf dieser einsamen Insel überlebten, dann aber verhungerten oder verdursteten. Allerdings, die Berichte von den Funksignalen gelten als Falschmeldungen. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass irgendwann in den 40er Jahren auf diesem Atoll Nikumaroro ein Frauenschuh und ein Männerschuh, eine US-amerikanische Cremedose und menschliche Knochen gefunden wurden. Rick Gillespie hat schon mehrere Expeditionen zu dieser Insel unternommen. Bei einer dieser Expeditionen hat er ein Stück Metall gefunden. Etwa 45 mal 60 Zentimeter groß. Er ist fest davon überzeugt, dass es zur Lockheed Electra gehört. Aber bis heute konnte er das noch nicht beweisen.
Es gab viele falsche Fährten, aber so nach und nach fügt sich das Bild zusammen, wie ein sehr schwieriges Puzzle. Aber ich glaube, so langsam nähern wir uns einem Ende.
Norbert Finch, der Professor für angloamerikanische Geschichte, glaubt an eine etwas andere Erklärung für das Verschwinden der Pilotin samt Flugzeug.
Ich halte für die plausibelste Erklärung, dass sie kein Benzin mehr gehabt hat und das Flugzeug einfach ins Wasser gefallen ist. Dafür würde ich sprechen, dass wir keine Überreste des Flugzeugs bisher gefunden haben.
Amelia Earhart war sich absolut im Klaren darüber, dass ihre Reise ein Abenteuer ist und mit dem Tod enden könnte. Vor ihrem Abflug hatte sie ihrem Mann einen Brief hinterlassen, den er nur dann lesen sollte, falls sie von ihrer Weltumrundung nicht zurückkehrt.
Sei dir im Klaren, dass ich um die Gefahren weiß. Ich will es tun, weil ich den Wunsch habe, es zu tun. Frauen müssen Dinge tun, die auch Männer versucht haben. Und wenn sie dabei fehlschlagen, muss der Fehlschlag eine Herausforderung für andere sein.
Und sie hat ihrem Mann immer gesagt,
wenn ich irgendwann gehen muss, dann hoffentlich in meinem Flugzeug. Schnell.
Aufbruch ins Ungewisse. Was am Ende kommt, das ist gewiss. Nämlich ein Danke. Und zwar an Rebecca Endler für die Geschichte ihrer Jobsuche, an Hannah Ender, die den Sternekoch Stefan Hartmann getroffen hat, der als erster Sternekoch überhaupt nach Kanada auswandert. Danke an Vera Pache, die uns zu Emilia Earhart ins Flugzeug gesetzt hat. Danke an Nora Hespers online und Norm Wollmacher in der Technik. Vielen Dank auch an Wolfgang Schiller in der Redaktion. Nächste Woche heißt es hier gut gemeint in der 100. Wir hören Geschichten, in denen einiges anders läuft, als es gedacht war. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Also wirklich das allererste, ist mir alles scheißegal. Ich will nicht aufs Klo, ich will nicht eine rauchen, ich will direkt zur Baustelle hinfahren. Ich will das Ding sehen.
Also ich hatte ja insgeheim gehofft, dass Stefan mir bei unserem letzten Treffen nochmal die eine oder andere Köstlichkeit zubereitet in der Küche. Aber die Enten und die anderen Zutaten waren ja leider noch nicht da. Und da musste ich mich mit einem Cappuccino zufrieden geben. Ich muss auch sagen, dass ich bei der Produktion des Beitrags hin und wieder richtige Heißhungerattacken bekommen habe. Also ich werde Stefan und seine Küche hier sehr vermissen. Aber liebe Kanadier, ihr könnt euch freuen, denn es wird richtig lecker für euch.
Also zu meinem Geburtstag wurde ich in die Matthäus-Passion eingeladen von dem Psychiater, was sehr nett war. Und ich bin dann da hingegangen. Ich gehe normalerweise nicht unbedingt in klassische Konzerte und musste dann feststellen, dass wir nicht alleine da waren, sondern er außerdem noch seinen besten Freund und dessen Sohn mitgebracht hatte, der geringfügig älter war als ich und sich dann neben mich gesetzt hat. Und dann dachte ich schon so, oh nein, was ist das denn jetzt? Der offensichtlich auch sehr viel über mich wusste und dann höflichkeitshalber dachte ich, okay, frage ich jetzt auch mal was, weil man kann ja nicht die ganze Zeit daneben stehen und sich denken, ja okay, und vor allem das Ding hat auch noch eine halbe Stunde Pause. Und dann meinte ich, und was machst du so? Und er so, ich bin Asset Manager. Ich so, ah, alles klar, Drogen. Nee, Immobilien. Und ich habe keine Ahnung, was das sein sollte, aber auf jeden Fall war mir klar, ich sollte mit diesem jungen Mann dann dort irgendwie verkuppelt werden und habe dann dankend abgelehnt und bin auch nach der Vorstellung dann sofort verschwunden, was vielleicht ein bisschen unhöflich war.
It will be the first flight, if successful, which approximates the equator. Indeed, I crossed the equator 4 times.
Das erste Mal, dass ich von Amelia Earhart gehört bzw. gelesen habe, das war in einem Buch. Da ging es um Pionierinnen, die irgendwas Besonderes geschafft oder gemacht haben. Und als ich dann angefangen habe, mich ein bisschen mit ihr zu beschäftigen und im Netz gesucht habe, habe ich festgestellt, wie viele Menschen sich noch bis heute mit ihr beschäftigen und mit ihrer Geschichte. Das ist total faszinierend. Immer wieder gibt es Menschen, die noch immer auf der Suche sind nach Teilen ihres Flugzeugs, der Lockheed Electra. Und zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen gab es wieder eine Meldung im Netz, dass jemand meint, er habe auf dem Milli-Atoll, also etwas nordöstlich von Howland Island, Teile des Flugzeugs von Amelia Earhart gefunden.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.